all diese Gefühle, diese Scham, diese Angst, diese Schuld, damit so, sich so allein zu fühlen, war, glaube ich, war für mich eines der schlimmsten Erlebnisse. Also tatsächlich, man spricht ja von primärer und sekundärer Traumatisierung. Die primäre ist das, was während der Tat passiert, und die sekundäre, was dann danach passiert. Die Reaktion des Umfeldes, aber auch die eigene psychische Reaktion. Und ich würde sagen, dass die sekundäre für mich viel, viel schlimmer war, weil die Tat selber ist irgendwann vorbei.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz, ganz besonderen Podcast-Folge, einem Format, das es hier bei mir noch nicht gab. Ihr hört gleich einen Mitschnitt von einem Radiointerview oder eher einem Format, wo ich zu Gast sein durfte als eine von vielen ExpertInnen zum Thema MeToo. Dieses Interview ist beim MDR Sachsen, dem Sachsenradio, am 6.10. erschienen im Format Dienstags direkt. Dort habe ich 3 Stunden, keine Sorge, wir quatschen euch nicht 3 Stunden die Ohren voll, insgesamt waren es 3 Stunden mit Nachrichten und Musik zwischendrin und Verkehr, also wirklich so eine richtige, richtige Radioshow, vollkommen crazy. Genau, auf jeden Fall durfte ich da dabei sein als eine von mehreren ExpertInnen zum Thema MeToo. Der Titel der Folge war 3 Jahre MeToo, ein Hashtag und die Folgen. Und einfach, dass ihr schon mal ein Gefühl dafür habt, wer eigentlich alles da dabei ist. Ihr werdet euch ganz, ganz viele Stimmen hören. Die werden sich auch nochmal selber vorstellen. Also keine Sorge. Also, wer ist dabei? Ich bin dabei als Betroffene und als Survivor Queen. Dann werdet ihr ganz, ganz oft die Sina Peschke hören. Das ist die Moderatorin dieses Formats. Dann werdet ihr Jana Brandt hören. Das ist die MDR-Programmchefin für den Fernsehfilm. Unter anderem zum Beispiel vom Tatort. Dann ist dabei Thomas Buchmann. Er ist Leiter der Sportjugend des Landessportbund Sachsens. Das heißt, wir werden uns auch anschauen, wie es eigentlich mit der Prävention von sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit im Sport aussieht. Dann haben wir 2 Korrespondentinnen. Einerseits die ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm aus Los Angeles und die ARD-Korrespondentin Antje Passenheim aus New York, weil ja MeToo aus den USA kam. Das heißt, da werden wir nochmal ganz, ganz viel Cooles und Wichtiges, ja, Hintergrundwissen, Hintergrundinput bekommen von den beiden, was eigentlich MeToo dort gemacht hat, wie das eigentlich alles entstanden ist und wie es sich auch in den USA entwickelt hat. Und dann hört ihr auch Dr. Christina Stockfisch vom DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Da werden wir auch nochmal auf die ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen-Seite gehen und schauen, was sich dort getan hat. Also eine sehr, sehr reichhaltige, volle Folge, sehr abwechslungsreich, viele Gespräche, viele Menschen, I know, aber es lohnt sich ganz, ganz doll. Also ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Dienstags direkt beim Sachsenradio. Einen wunderschönen guten Abend. Der Hashtag MeToo hat vor 3 Jahren eine weltweite Welle an Offenbarungen von sexuellem Missbrauch ausgelöst. Heute fragen wir uns, was hat diese Debatte bewirkt? Ist die Gesellschaft für Frauen gerechter geworden? Wir sprechen unter anderem mit einem Missbrauchsopfer, das durch MeToo sein persönliches Schicksal endlich aufarbeiten konnte. Und wir fragen nach, wie MeToo die Filmbranche und das Arbeitsleben im Allgemeinen verändert hat. Das alles in den nächsten 3 Stunden bei Dienstags direkt. Und ich begrüße unsere Studiogäste heute Abend. Das ist Jana Brandt, MDR-Programmchefin für den Bereich Fernsehfilm, ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Brandt.
Schönen guten Abend in die Runde.
Mai Nöhn, sie hat sexuellen Missbrauch selbst erlebt und hat den Mann, der sie missbraucht hat, vor Gericht gebracht. Schönen guten Abend, Frau Nöhn.
Schönen guten Abend.
Thomas Buchmann ist bei uns, Leiter der Sportjugend im Landessportbund Sachsen und Experte zum Thema Kinderschutz und Prävention bei sexueller Gewalt. Sie sind außerdem Kinderschutzbeauftragter im Sächsischen Judoverband. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Christina Stockfisch vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist dort zuständig für europäische und internationale Gleichstellungspolitik, wird später noch zu uns in die Sendung kommen. Dann sind bei uns heute Katharina Wilhelm und Antje Passenheim. Beide sind ARD-Korrespondentinnen, Antje Passenheim in New York und Katharina Wilhelm in Los Angeles. Antje Passenheim ist jetzt schon bei uns über Leitung aus New York zugeschaltet und Katharina Wilhelm dann später in der Sendung. Schönen guten Abend, Frau Passenheim.
Ich grüße Sie, hallo.
3 Jahre MeToo-Bewegung. Wie hat die Debatte das gesellschaftliche Leben verändert? Wir haben eine Umfrage gemacht und gefragt, wie 3 Jahre MeToo das persönliche Leben unserer Hörerinnen und Hörer beeinflusst hat. Und wir haben unsere Hörerinnen und Hörer ausreden lassen.
Ja, ich denke, es hat schon was verändert. Zumindest hat es zum Nachdenken angeregt. Und selbst wir in der Familie, aber auch im Freundeskreis haben darüber diskutiert. Und ich finde es sehr mutig von den Frauen, dass sie sich geäußert haben und sich dazu bekannt haben. Das ist ja nicht einfach. Vor allen Dingen, weil es auch berufliche Nachteile haben kann und es auch hatte. Ich finde auch, dass die Äußerungen der Frauen, die sich da belästigt gefühlt haben und angemacht worden sind, dass die auch dazu beigetragen haben, dass manche auch jetzt verurteilt wurden. Zumindest in Amerika. Soweit ist meine Kenntnis zumindest. Und hier, denke ich, ist es auch zu Aktionen gekommen, die dazu beitragen können, das Selbstbewusstsein der Frauen und vor allen Dingen ein bisschen über die Verhaltensweise der Männer nachdenken zu lassen.
Ja, ich denke, ob das jetzt für den Einzelnen hilfreich ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf alle Fälle, dass Themen, die dran sind oder das, was existiert, dass auch in der Öffentlichkeit mal drüber gesprochen wird, ein Anstoß. Aber zu einer weniger frauenverachtenden Gesellschaft gehört eben noch viel mehr.
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, die Zahlen sprechen ja für sich. Also dass auch selbst in Deutschland oder auch selbst in Berlin, in so einer Großstadt, eben also die Frauen immer noch Angst haben, solche Sachen ja entweder anzuzeigen oder sich damit bemerkbar zu machen. Da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon traurig. Ich glaube, es sollte auch mehr Solidarität unter Frauen sein. Einfach aus der Tatsache heraus, hey, lass dir nichts gefallen von niemandem. Ist egal, ob in einer Partnerschaft oder eben halt überall. Lass dir nichts gefallen. Ich bin auch eine andere Generation. Also ich habe das natürlich auch mit meiner jüngeren Tochter besprochen. Und ich glaube, so die Frauen, so um die 20 bis 35, die betrifft das schon eher, weil wir müssen das eben einfach auch mal zeigen, dass das nicht geht. Sowas ist eben nicht machbar. Ich hoffe, dass dadurch auch die jungen Frauen oder die Frauen, denen sowas passiert, den Rücken gestärkt wird. Das ist für mich das Wichtigste, dass der Gesetzgeber sofort sagt, nein, geht nicht.
Also um ehrlich zu sein, ich habe mich damit nie großartig befasst und ich bin auch nie so in den einzelnen Internetforen drin. Also deswegen geht das an manche Sachen an mir vorbei. Aber ich glaube auch nicht, dass sich was geändert hat. Ich denke, das ist so geblieben.
Ja, aber die Männer waren schon vorher super. Also es hat sich jetzt nicht direkt was geändert. Ich sag mal, wir sind frech zu den Männern und die Männer sind auch manchmal frech zu uns Frauen. Aber alles im gesunden Rahmen und im lustigen Rahmen und im angebrachten Rahmen. Nee, aber dafür sind wir auch zu klein, unser Betrieb.
Ich denke mal schon, das Verhältnis hat sich etwas gewandelt und es ist etwas in Umbruch gekommen. Das würde ich schön so sehen. Es hat eine positive Resonanz gegeben, allgemein in der Gesellschaft.
Von der Debatte habe ich auch wirklich noch nie gehört. Die Aktion selber, auch jetzt im Umkreis, nee, es hat mich noch niemand drauf jetzt mal angesprochen oder sich deswegen jetzt schlechter gefühlt. Also sind wir nie betroffen wahrscheinlich.
Ja, ich habe früher viel als Fotograf zu Großveranstaltungen und alles und habe da viel mitgemacht, viel erlebt, zu DDR-Zeiten schon. Und was da hinter die Bühnen so losging, wer da alles wartete, bloß damit sie ihn abkriegten. Und wer einen Künstler abkriegte, nahm Lichttechniker oder einen Tontechniker. Also das war alles freiwillig, da war nicht irgendwo ein Zwang oder sonst was. Und das ist heute eine andere. Und das kann ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen. Ah, aber ich finde das alles Idiotie. Ich sage, die meisten haben alleine mitgemacht und die haben nur was unternommen, damit sie was werden. Und heute, wo sie kein Geld mehr verdienen, fällt uns ein, hier müssen wir irgendwo Geld holen. Ja? Und ich sage, heute, da ist schon, wenn man mal einer Frau würde an den Hintern fassen oder so. Wenn ich früher mal einen umarmt habe, habe ich auch mal an den Hintern gefasst und gesagt, weißt du eigentlich, was du für einen nackigen Po hast? Da waren die stolz. Heute würden sie sagen, der hat mir an den Arsch gefasst, der hat mich vergewaltigt. Alles Müll.
In unserem Metier überhaupt nicht.
Wir arbeiten Kosmetik und Podologie, da könnte ich überhaupt keine Veränderung feststellen. Gegenüber das Verhalten hier mit Männern und Frauen ist nach wie vor so, wie es immer war. Mit dem Weinstein, da sind ja mehrere Künstlerinnen auch betroffen gewesen. Das haben wir schon gehört. Also nicht für uns hier in Deutschland, das ist ja mehr in Amerika gewesen. Ja, also hier für uns habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt anders ist. Wir arbeiten allerdings auch nicht in Büroräumen oder so, wo vielleicht Männer dann doch schon im Umgang mit Frauen, das kann ich nicht beurteilen.
Das sagen unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema MeToo. Und ich gebe jetzt mal die Frage in die Runde. Wie ausgeprägt ist denn sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder auch im ganz normalen Leben in Deutschland, weil das ja angezweifelt wurde, dass es bei uns so ein großes Thema ist. Frau Brandt, Sie vielleicht?
Wie ausgeprägt? Ich finde erstmal die Äußerungen, die Sie da eingespielt haben, sehr interessant, weil sie ja eine Gesamtbandbreite widerspiegeln von das Thema ist bewusst, das Thema wird verdrängt, das Thema wird anders behandelt und damit auch die gesamte Bandbreite widerspiegelnde Diskussion, an die ich mich sehr genau erinnert habe, als MeToo in sozusagen über Harvey Weinstein zu uns rüberschwappte, nicht als ein neues Thema war, sondern weil es eine Öffentlichkeit gab für etwas, worüber wir vielleicht alle zu selten miteinander gesprochen haben und uns auch offen gemacht haben. Wenn die Frage, hat sich was verändert, ist und wie ist der heutige Stand, dann glaube ich, hat sich was verändert, weil es hat sich ein anderes Bewusstsein hergestellt. Alleine, dass auch in Ihren Beiträgen sozusagen es Männer wie Frauen gibt, die sagen, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mich mit meinen Kindern zu diesem Thema auseinandergesetzt, ich habe meine eigenen Regeln oder das, wie ich in einer anderen Generation womöglich aufgewachsen bin, hinterfragt. In einem Gespräch ist etwas, was wir vorher vielleicht so intensiv nicht gemacht haben, im privaten wie im beruflichen Umfeld. Und alleine, dass wir dieses realisiert haben, dass wir wieder auch darüber miteinander sprechen und es thematisieren, finde ich die größte Veränderung, die ich sehr wohl auch am Arbeitsplatz bemerkt habe, aber auch im privaten Umfeld.
Frau Passenheim, Sie arbeiten im ARD-Studio in New York. Sie sind ja ganz nah dran, näher dran an dem Thema ursprünglich, als wir hier, wenn es um den Prozess geht. Wie empfinden Sie 3 Jahre danach?
Ja, es begann ja hier in New York quasi mit einem Artikel in der New York Times, in dem mutige Schauspielerin, Mitarbeiterin des Filmproduzenten Harvey Weinstein, der wurde ja eben schon genannt, sexuelle Belästigung vorwarfen und viele Karrieren waren für diese Frauen offenbar erst dann möglich, wenn sie ihm gefällig waren. Und eine der Frauen, die Schauspielerin Alyssa Milano, hat ja dann getwittert und hat gesagt, Frauen und auch Männer, wenn ihr sexuell belästigt oder angegriffen worden seid, antwortet auf diesen Tweet mit Me Too, ich auch. Und daraufhin antworteten ja Millionen von Menschen aus der ganzen Welt und die Debatte wurde angestoßen. Und dann wieder der Höhepunkt für mich persönlich dieser Debatte war der Prozess gegen Harvey Weinstein, der mehr war als ein Prozess, denn er war für viele Frauen hier in den USA und ich denke auch weltweit ein Symbol dafür, dass eine Zeit vorbei ist, nämlich die Zeit, in der Taten wie die, die dort zur Debatte standen, sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung, dass diese Taten ernst genommen werden, dass kein Täter mehr so davonkommt, egal wie lange sie her sind, wie weit sie zurückliegen, egal wie prominent der Täter ist. Die Zeit der Weinsteins ist vorbei, die Zeit der Debatte von MeToo noch nicht.
Wir müssen uns vielleicht auch noch mal darüber unterhalten, was sexuelle Belästigung, das sagt man immer so schnell, eigentlich bedeutet. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Weil Sie den Weinstein-Prozess begleitet haben, kennen Sie sicherlich auch die Definition?
Sexuelle Belästigung beginnt da, wo sexuelle Taten, sexuelle Annäherung an jemanden passieren, der unterlegen ist, eines Mächtigen, in dem Fall von MeToo, wo sich ein Mächtiger, ein Vorgesetzter, ein Überlegener an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern sexuell vergreift und davon abhängig macht, dass sie beruflich weiterkommen. Das ist erstmal die Definition dieser sexuellen Belästigung in der MeToo-Debatte.
Und dazu gehören natürlich auch sexuell motivierte Bemerkungen, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
Dazu gehört auch vielleicht, du hast einen, wie wir es eben gehört haben, auch einen knackigen Po, ja, oder du hast ein sexy Kleid an und solche Bemerkungen auf jeden Fall.
Herr Buchmann, trifft diese Definition jetzt auch auf Sie zu im Sport? Arbeiten Sie mit dieser Definition? Sie sind Leiter der Sportjugend im Landessportbund Sachsen.
Genau, also es gibt ja von dem Verständnis von sexualisierter Gewalt, sexuelle Belästigung, ein weites oder ein enges Begriffsverständnis. Und von der Sache her arbeiten wir auch im Sport damit, dass wir die Bereiche auch im nonverbalen Bereich, beziehungsweise auch was die Bemerkungen auch betrifft, dass das mit dazugehört, also schon durch Worten und Gesten dort sich vielleicht erniedrigend zu äußern, dass das eine Form von sexualisierter Gewalt ist.
Mai Nöhn hat sexuellen Missbrauch selbst erlebt und MeToo hat ihr die Motivation und die Kraft gegeben, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Letztendlich hat sie den Mann, der sie missbraucht hat, vor Gericht gebracht. Frau Nöhn, erzählen Sie uns Ihre Geschichte.
Oh, die lange oder die kurze Version?
Naja, also ich gehe dann dazwischen.
Okay, gerne. Ich starte einfach mal.
Genau.
Bei mir war es so, dass ich bin 28 Jahre alt, für diejenigen, die sich gerade fragen, wo die Geschichte gerade ist und wo es herkommt. Ja. Ich bin 28 und bei mir war es, ich sag mal, der Klassiker, der nette Freund der Familie. Also es war ein Freund meiner Eltern, der war mir noch nie so richtig geheuer und als ich 8 Jahre alt war, hat er sich das erste Mal an mir vergriffen und ich habe das nicht so richtig verstanden erst. Also irgendwas war komisch, ja, es war, wir haben in so einem klassischen Reihenhaus gelebt, so diese Doppelhaushälfte und ich wollte nur kurz hoch in mein Zimmer, das war ganz oben unterm Dach und er war im Büro meiner Eltern. Meine Eltern waren auf Arbeit, wir haben nämlich ein Restaurant seit 20 Jahren und der Freund war im Büro und ich wollte quasi nur kurz vorbei und war ein sehr neugieriges Kind und dachte, oh, ich schau mal kurz, was der Onkel da gerade macht. Hab meinen Kopf reingesteckt und hab direkt gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und wollte eigentlich wieder abhauen. Und dann hat er mich aber reingerufen und dann hat sich sehr schnell rausgestellt, was nicht stimmt. Er saß nämlich am PC meines Vaters und hat sich Pornos angeguckt. Und ich habe das mit 8 natürlich noch nicht so richtig verstanden, was dort passiert, wusste aber, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Und ich war aber volle Kanne im Freeze-Mode, wie ich heute weiß. Also ich war einfach nur noch im Funktionieren, das hier ist gefährlich, irgendwas stimmt hier nicht und habe einfach alles getan, was er mir gesagt hat. Und das lief über mehrere Jahre, tatsächlich bis ich 14 war. Da war der letzte Übergriff und er hat zum Glück nicht in der Nähe gewohnt, sondern es war so ein typisches Familienbesuchen sich gegenseitig so 1-2 Mal im Jahr. Und jedes Mal, wenn er zu Besuch war oder wir bei ihm waren, ist er übergriffig geworden. Also tatsächlich, heute weiß ich's. Früher wäre ich mir nicht so sicher gewesen. Gerade bei der Begriffsdefinition, was ist da jetzt genau passiert und war das jetzt übergriffig, war das jetzt schlecht, ist das jetzt ein Missbrauch, ist das eine Vergewaltigung? Das weiß man ja nicht, also als Nicht-Jurist, sage ich mal. Und im Nachhinein, mittlerweile weiß ich, dadurch, dass er verurteilt worden ist, habe ich jetzt auch den Juristenslang drauf. Und ich weiß, dass es ein schwerer sexueller Missbrauch Minderjähriger in Tateinheit mit Vergewaltigung war.
Sie haben gerade gesagt, das ist mehrmals passiert. Mhm. Wie lange haben Sie dieses Geheimnis für sich behalten können?
8 war ich beim ersten Übergriff. Angezeigt habe ich mit 25.
Für Außenstehende ist es immer schwer vorzustellen, wie das geht, jahrelang nicht darüber zu reden. Warum haben Sie nicht mit Ihrer Mutter gesprochen zum Beispiel oder einer Freundin? Das ist der erste Gedanke, der einem dabei kommt.
Kann ich total gut verstehen. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich wenige Male versucht habe, mir Hilfe zu holen. Und dabei muss man aber auch verstehen, das weiß ich aber auch erst heute als Erwachsene, dass Kinder viel subtiler sich Hilfe holen, sich viel subtiler Zeichen geben. Ja, ich war zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, ich war ein sehr neugieriges, sehr quirliges, sehr aktives Kind und bin quasi schnipp von einem auf den anderen Tag ganz, ganz ruhig geworden, ganz, ganz in mich gekehrt gewesen. Und wer heute solche Zeichen kennt, wer sich damit beschäftigt, weiß, da könnte was sein. Meine Eltern waren sehr, sehr beschäftigt. Sie haben beide in Vollzeit gearbeitet. Ich mache ihnen absolut keine Vorwürfe, dass sie da das Auge und den Blick und die Energie nicht für hatten.
Hatten Sie das Bedürfnis, zu reden oder vielleicht war das ja gar nicht da.
Mhm, ich hatte das ganz, ganz stark. Es kam aber nichts über meine Lippen. Also es war wirklich, also ich war auch mehrere Jahre in Psychotherapie, nachdem ich angezeigt habe. Und erst da habe ich verstanden, warum. Weil man macht sich ja als Opfer selber Vorwürfe. Ich hätte doch was sagen können und ich hätte doch weglaufen können. Ich hätte doch schreien können. Ich hätte doch zumindest danach das meinen Eltern erzählen können. Aber da waren Schweigegelübde, nannte das meine Therapeutin. Also ein ganz klassisches Täterverhalten, um sich selber zu schützen, um die Tat zu decken, ist dem Opfer zu sagen, du darfst da nicht drüber sprechen. Und das ist geschehen. Und in der Regel, gerade bei Kindern, die sind ja viel beeinflussbarer. Da ist dann eben auch noch der Faktor, wenn er sagt, wenn du das wem erzählst, dann passiert was ganz Schlimmes. So, als Erwachsene denken wir uns heute, ja, was soll denn passieren? Hm. Ja, aber als Kind ist ja die Fantasie, genau, da ist die Fantasie riesengroß und das könnte ja dann alles sein und dann malt man sich alles aus und dann Drogen wie, ja, wenn das passiert, also wenn du das deiner Mama erzählst, dann weiß sie, dass du was ganz, ganz Schlimmes getan hast und dann kriegst du Ärger. Ja, also auch hier Täter und Opfer verdrehen, schon in der Drohung, weil ich habe nichts Schlimmes getan, sondern er, aber das weiß ich ja als Kind nicht.
Hm. Ich darf Sie zitieren, mein größter Zusammenbruch war auch mein größter Durchbruch.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass ich mein Leben lang quasi mit einer verdeckten posttraumatischen Belastungsstörung rumgelaufen bin. Ich habe, Sie haben vorhin gefragt, wie das denn mit den Erinnerungen ist und ob ich denn nie drüber reden wollte. Ich hatte die Erinnerung, also bei mir war es keine Amnesie, also es war nicht so, dass ich es gar nicht wusste, dass das passiert ist, aber ich habe es verdrängt. Also es ist immer mal wieder über Triggerthemen, ist es mal hochgekommen und dann hat sich alles in mir irgendwie einmal zusammengezogen. Aber
was meinen Sie mit posttraumatischen Belastungsstörungen? Wie hat sich das geäußert?
Das hat sich zum Beispiel darin geäußert, in einer ganz, ganz starken Ruhelosigkeit. Also ich konnte keine 2 Minuten stillsitzen. Ich musste immer machen, machen, machen. Und ich habe das ganz, ganz lange als Teil meiner Identität gesehen. Ich dachte, so bin ich halt. Ich bin halt ein sehr, sehr aktiver Mensch und ich mache halt gern 10 Sachen gleichzeitig und habe ein duales Studium und mache 3 Ehrenämter und bin in der Gewerkschaft tätig und mache 5-mal die Woche Sport. Also wirklich einfach ganz, ganz, ganz viel.
Ablenkung vielleicht?
Ablenkung. Mhm. Volle Kanne Ablenkung. Weglaufen. Hauptsache keine 2 Minuten mit mir und meinen Gedanken alleine sitzen, dass da vielleicht irgendwas hochkommen könnte an alten Erinnerungen. Mhm. Ja.
Dann kam irgendwann die MeToo-Debatte, da waren Sie wie alt?
Da war ich
25,
ja,
ne?
So 25, ja.
Was genau war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, so, jetzt bringe ich ihn vor Gericht?
Ich habe 2016 gab es in den Medien ganz, ganz große Debatte um die Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel, die Gina-Lisa Lufink. Mhm. Ganz unabhängig davon, was man von dem Format hält, war für mich, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin da total Trittbrett mitgefahren, weil für mich die Lage sehr klar war. Es gab ein Video davon, die Frau hat auf dem Video Nein gesagt, sie wirkt auf dem Video nicht, als ob sie wirklich da wäre. Und für mich war total klar, ja klar werden die Typen verurteilt. Und das war so ein Hook für mich. Ich bin da total mitgegangen, auch emotional und habe mich da irgendwann so reingehängt, dass ich mir gesagt habe, okay, ich hatte vorher ganz, ganz viel Angst vor der Justiz und hatte überhaupt kein Vertrauen darin, weil man kennt ja die Zahlen, wie die Verurteilungen sind. Man hört ganz viel Negatives, wie die Polizei mit einem umgeht. Und da habe ich quasi mir als Commitment, mir gesagt, okay, wenn die beiden Männer verurteilt werden, dann habe ich wieder Vertrauen in die Justiz und dann zeige ich auch an. Das ist aber nicht geschehen. Die beiden Männer wurden freigesprochen. Und das war für mich mein erster kleiner Zusammenbruch, wo ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Ich war so wütend. Ich habe gegoogelt und gelesen und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist doch so klar. Und dann kam aber nach dieser Wutphase und dieser Verzweiflung kam dann der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt erst recht.
Also das war so die Trotzphase
total,
sozusagen, ja.
Totaler Trotz. Das war ja. So, okay, dann ich probiere es jetzt trotzdem, weil ich könnte mir nicht später in die Augen sehen, wenn ich, also einfach nur der Gedanke, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich angezeigt hätte? Was wäre, wenn er wenn dadurch, dass ich nicht angezeigt habe, sich vielleicht weiter an anderen Kindern vergehen kann. Und da habe ich beschlossen, das kann ich für mich nicht tragen. Ich möchte diesen Kampf, diesen Weg gehen. Und ich weiß ja nicht bei der Anzeige, ob ich die Erste bin, die ihn anzeigt, oder die Zehnte.
Der Mann hat eine Bewährungsstrafe erhalten. Finden Sie das gerecht?
Das ist eine etwas längere Geschichte.
Vielleicht kannst du sie trotzdem kurz machen.
Ich mache sie kurz. Mhm. Ich habe auf Bewährung plädiert.
Ach so. Mhm. Warum?
Jetzt wird es doch ein bisschen lang. Sie haben gefragt.
Ja, genau.
Also, es ist so, dass ich ihn tatsächlich all die Jahre, seit ich 14 bin, nicht mehr gesehen habe. Und er hat auch während der Prozess vorbereitet wurde, während wir Anwälte hatten und so weiter, hat er tatsächlich auch meine Anwältin versucht zu kontaktieren oder seinen Anwalt eher und um ein klärendes Gespräch gebeten. Ich habe abgelehnt und gesagt, ich habe nichts mit diesem Mann zu besprechen. Ich sehe ihn, wenn vor Gericht. Das ist dann tatsächlich auch geschehen. Letztes Jahr im September waren 5 Verhandlungstage angesetzt und ich habe mir 10 Millionen Szenarien ausgemalt, wie das hätte aussehen können, wie unser erstes Zusammentreffen hätte aussehen können.
Und wie war's?
Keines davon ist eingetroffen. Keines. Ich laufe über diesen Gerichtsflur, so ganz klischeehaft, super altes Gebäude. Das ist das Lüneburger Landgericht gewesen. Und über diesen Linoleumboden, so ein bisschen dreckig, siffig. Und dann sehe ich den Mann vorm Gerichtssaal vor der Tür stehen. Der Saal war noch zu. Und ich merke nur, alles in mir macht zu. Ich will ihn nicht sehen, ich will nicht mit ihm reden. Und ich habe mich umgedreht. Also ich bin so 5 Meter, bevor wir aufeinander getroffen wären, bin ich stehen geblieben, habe mich umgedreht. Mein Partner war noch dabei und habe dann quasi so getan, als ob ich mich mit ihm unterhalte und ihm den Rücken zugedreht, dass ich auf keinen Fall mit ihm reden muss. Was dann passiert ist, ist das, was ich niemals erwartet hätte. Er ist auf mich zugekommen. Und zwar einmal respektvoll wirklich um mich herumgelaufen mit Abstand und ist vor mir auf die Knie gefallen und hat angefangen, um Verzeihung zu bitten, hat seine Taten gestanden, hat gesagt, dass es ihm unglaublich leid tut, dass er nicht versteht, dass er sich bis heute Vorwürfe macht, dass er nicht versteht, was er da getan hat, warum er das getan hat und er bittet um Verzeihung.
Reicht das?
Das habe ich mich auch gefragt, sehr, sehr lange sogar. Ich hatte ja 5 Verhandlungstage, die über 3-4 Wochen verteilt waren. Für mich war dann zum ersten Mal auch die Option offen, mit ihm an einen Tisch zu gehen. Und das haben wir getan. Also in Absprache mit unseren AnwältInnen, also ich hatte eine Anwältin, er hatte einen Anwalt, sind wir in Mediationsraum mit einem Mediator vom Gericht und einem Dolmetscher. Also er spricht Vietnamesisch. Und haben dann gesprochen und ich durfte und konnte alle meine Fragen stellen. Alle Fragen, die mich all Jahre beschäftigt haben. Und ich habe gespürt, man kann das rational nicht erklären, aber ich habe gespürt, dass er ehrlich ist, dass er wirklich ehrlich zu mir ist, dass er selber komplett zerfressen ist. Und in dem Moment, in dem er damals im Gerichtsflur vor mir auf die Knie gefallen ist, ist so dieses ganze Bild vom großen Monster, von diesem übermächtigen Mann, ich meine, der war ja doppelt so groß wie ich damals, ja, dass das da dieser Mann, dieses Monster, dieses das, was mich in meinen Albträumen verfolgt hat, das Bild ist komplett zusammengefallen. Genau. Und ich habe nur noch dieses kleine Häufchen Elend vor mir gesehen, das ja ganz andere Probleme hat, wenn es sich an einem kleinen Kind vergehen muss.
War MeToo für Sie die Erlösung?
Es war schon sehr, sehr heilsam, ja. Weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Ich bin all die Jahre rumgelaufen und dachte, nur mir geht's so, nur ich habe das erlebt. Ich bin ganz alleine und all diese Gefühle, diese Scham, diese Angst, diese Schuld, damit sich so allein zu fühlen, war für mich eines der schlimmsten Erlebnisse. Also tatsächlich, man spricht ja von primärer und sekundärer Traumatisierung. Die primäre ist das, was während der Tat passiert und die sekundäre, was dann danach passiert. Die Reaktion des Umfeldes, aber auch die eigene psychische Reaktion. Und ich würde sagen, dass die sekundäre für mich viel, viel schlimmer war, weil die Tat selber ist irgendwann vorbei.
Geht's Ihnen jetzt gut?
Mir geht's heute richtig gut, ja.
Ich danke Ihnen erstmal für diese Geschichte und ich denke, das lassen wir erstmal für einen Moment auf uns wirken und reden dann weiter. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Begonnen hat das Ganze ja in der US-Filmbranche. Der Produzent Harvey Weinstein wurde angezeigt und Anfang des Jahres zu 23 Jahren Haft verurteilt. Darauf gehen wir später in der Sendung noch einmal detailliert ein. Wir schauen jetzt erstmal auf die deutsche Filmbranche und zu Jana Brandt. Jana Brandt, Sie sind MDR-Programmchefin im Bereich Fernsehfilm. Sie konzipieren und produzieren Filme und Serien wie zum Beispiel In aller Freundschaft, Weißensee, Bornholmer Straße, Der Turm, Charité. Sie sind auch für die Tatorte zuständig aus Dresden und aus Weimar. Das heißt, unter vielen erfolgreichen deutschen Fernsehproduktionen steht im Abspann Ihr Name. Ist denn sexuelle Belästigung auch Thema in Ihren Produktionen schon gewesen?
Das ist eine sehr konkrete Frage, die so nicht zu beantworten ist. Ich würde gerne etwas weiter ausholen wollen. Am Beginn von MeToo und der Frage, die Sie ganz am Anfang gestellt haben, was hat sich in Deutschland an diesem Punkt verändert, war für mich, die diesen Beruf selber als Macherin schon lange ausübt, aber auch als Führungskraft in einer Personalverantwortung, vor allen Dingen auch für viele junge Frauen, war es interessant, dass obwohl wir auch in dieser Redaktion schon lange miteinander die Jobs machen, ist das erste Mal auch wir miteinander über Arbeitsumfelder geredet haben, über eigenes Arbeitsumfeld, über das Erleben am Arbeitsplatz, was nicht so viel anders vielleicht als in einem normalen Büro ist, weil wir auch in einem Büroumfeld sind und gleichzeitig auf unsere Produktion, die wir verantworten und betreuen, wo wir Teil sind, aber nicht vor Ort sind, aber auch eine Verantwortung für diese Auftragsproduktion haben. Und ich erinnere mich sehr genau an diese Phase, wo man einerseits fasziniert, zum Teil angewidert, zum Teil ermutigt, je nachdem in welcher Perspektive auf die Ereignisse in die USA geschaut hat, wie die Diskussion, wie Leute, wie Mitarbeiterinnen sich bereit machen, über ihre Erfahrungen im Arbeitsprozess zu sprechen. Und die sind sehr unterschiedlich gewesen, vom respektvollen Miteinander, von ganz tollen Arbeitserlebnissen bis hin aber auch zu Situationen, die schwer einzuordnen waren, zu unterschiedlichen Punkten, die zu keinem Zeitpunkt mit sexueller Gewalt zu tun hatten, aber eher mit so unterschwelligem, wenn man als junge Frau in ein Arbeitsteam kommt, wie wird man behandelt, von wem, von oben herab, wie beiläufig sind Bewegungen oder Bemerkungen. Und das war eine sehr spannende Phase auch für uns, weil ich ein sehr offenes Arbeitsklima diesbezüglich auch gespürt hatte bei uns in der Redaktion. Und wir sind viele, viele Frauen, worauf ich sehr stolz bin, weil ich auch viele Frauen gefördert habe in dieser Funktion und ihnen die Chance gegeben habe, gleichzeitig sozusagen diese Arbeit in ein männlich dominiertes Feld einzutreten. Und dann sind wir, und da schließt sich jetzt auf Ihre Frage an, haben wir auch auf unsere Produktionen geguckt und haben lange darüber diskutiert, wie wir in ein Gespräch kommen wollen mit unseren Produktionsfirmen, die für uns in Auftragsproduktion für den MDR, aber auch das Erste produzieren, und haben Diskussionsrunden mit unseren Produzenten gemacht, die wir in dem MeToo-Gedanken weitergefasst haben. Ich erinnere mich, dass wir damals eingeladen haben im MDR, wie wir miteinander arbeiten wollen, und haben in dieses, wie wir miteinander arbeiten wollen, das Thema MeToo integriert, aber nicht ausschließlich, weil wir in dem reflektieren, wie das Arbeiten miteinander ist, aber auch im fiktionalen Umfeld unserer Auftragsproduktion manchmal auch. Also wir hatten keinen Fall von sexueller Gewalt, sexueller Missbrauch, wie Sie in Ihrem Beispiel beschrieben hatten, sondern wir hatten eher so, wie verhält man sich in Buchbesprechungen? Wer sitzt wo? Wie scheinbar beiläufig geht eine Hand von wem auch immer, wohin auch immer? Und wir hatten auch Themen, die mit Respekt zu tun hatten am Arbeitsort, die mit in unseren Produktionen, die in der Frage von Hierarchien, wer missbraucht, Macht, egal wie, und manchmal auch nur im Ton vergreifen. Also wir hatten viele Themen, die, glaube ich, für diese Branche gar nicht typisch sind, sondern im Arbeitsumfeld manchmal so beilaufen, so wie wir es auch am Anfang gehört hatten, so das ist doch normal, das ist doch so, das gehört doch zum Arbeiten miteinander, und haben versucht, MeToo zu integrieren, also, in das, wie wir miteinander arbeiten wollen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie sich selbst sensibilisiert?
Ja.
Und können Sie, und ich, oder ich habe den Eindruck, dass Sie in Ihrer Position MeToo sogar verhindern können?
Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen in dem diese offene Arbeitsatmosphäre, deswegen hatte ich länger ausgeholt, zu schaffen, das Gefühl, miteinander Informationsketten auch zu schaffen, eine Awareness dafür, wenn etwas passiert, eine Offenheit im Umgang damit, wenn jemand ein Thema hat, egal ob ein Mann oder eine Frau ein Thema hat, an wen sie sich wenden können, wer sind die Ansprechpartner? Das sind alles Fragen, die es so nicht klar geregelt gab in dieser Zeit, in den Filmteams, und insofern diese Klarheit auch in Arbeitsabläufen zu schaffen, Informationsketten und damit ist auch präventiv damit umzugehen, finde ich eine der größten Errungenschaften. Nur um das abzuschließen, auch in unseren Verträgen sind heute Klauseln gegen sexuelle Gewalt und Belästigung explizit in jedem unserer Auftragsproduktionen drin. Mhm. Das war vorher so explizit nicht. Also es hat sich viel verändert, auch in der Prävention. Ja,
das ist jetzt in Leipzig so.
Awareness.
Und, ja, das ist in Leipzig jetzt bei Ihnen so. Haben Sie einen Überblick über den Rest Deutschlands? Was meinen Sie?
Nee, also den Überblick habe ich nicht, aber die zum Zeitpunkt, als wir alle, egal in welcher Branche wir gearbeitet haben, uns mit MeToo und unserem sozusagen beruflichen wie privaten Sein beschäftigt haben, hat sich auch natürlich die Filmbranche explizit damit beschäftigt. Und ich weiß, dass viele Kollegen anderer Häuser und Sendeanstalten sich genau damit explizit beschäftigt gehabt haben und in der Frage, wie wir eben es miteinander verhindern können. Und heute, man muss sich das so vorstellen, dass auch in den Teams sozusagen, die eine Produktion starten, gibt es ein Kick-off, einen Abend, wo man sagt, jetzt sind wir alle miteinander. Das sind ja neu zusammengewürfelte Teams, die sich zum Teil kennen, die sich zum Teil nicht können. Und es gibt Arbeitseinweisungen bis Brandschutzbelehrungen, also Dinge, die mit dem Arbeitsumfeld ganz klar zusammengehören. Und in diesen Auftaktveranstaltungen gehört das gegenseitige Beteuern und nicht nur das Beteuern, sondern das Einschwören auf den Kodex der Vermeidung der sexuellen Gewalt und Belästigung, gleichzeitig dem Klarmachen von Referenzen, an wen man sich zu wenden hat, zum Arbeitsalltag. Das gab es vor 3 Jahren nicht. Insofern hat sich viel, so glaube ich, in Richtung Prävention auch getan.
Gut, und aber in den Jahren zuvor, vor MeToo 2017, gab es ja in Deutschland auch den ein oder anderen Fall, der erst jetzt ans Licht gekommen ist. Zum Beispiel so diesen Fall vor 3 Jahren, Wochen ist die Schauspielerin, ich glaube, das heißt Jani Tempel, wieder an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie für den anstehenden Prozess gegen den Regisseur Dieter Wedel Geld benötigt, das sie nicht hat. Und deshalb sammelt sie über eine Crowdfunding-Plattform Geld für das Anwaltshonorar sozusagen. Sie wirft Wedel vor, sie bei einem Vorsprechen vergewaltigt zu haben. Kein Geld, keine Gerechtigkeit. Ist das immer noch so?
Das ist eine Zuspitzung der Frage. In dem konkreten Fall, den ich auch nur aus der Presse kenne, haben Sie es genau eben ja dargestellt. Ne? Es ist ein konkretes Erfordernis, um in einen doch längeren Prozess eintreten zu können, und gleichzeitig eine hohe Solidarität, die ich bemerkenswert finde, dieses auch zu ermöglichen, den langen Atem zu haben, vor Gericht auch für Gerechtigkeit zu streiten.
Wie war das denn in New York, Frau Passenheim? Wie viel Geld war da im Spiel? Konnten das wirklich nur Künstlerinnen machen, die einen finanziellen Background hatten, oder gab es da Anwälte, die da ihre Chance gesehen haben?
Der finanzielle Background spielte mit Sicherheit auch eine Rolle. Was auch eine Rolle spielte, ist, dass viele Täter wie Harvey Weinstein ihre Opfer zum Schweigen gebracht haben, systematisch über viele Jahre. Deshalb hat es ja so lange gedauert, bis dieser Prozess auch ins Rollen gekommen ist, durch sogenannte Schweigevereinbarungen, wo den Opfern sehr viel, den mutmaßlichen Opfern, muss ich in dem Fall sagen, sehr viel Geld dafür gegeben wurde, dass sie sich verpflichtet haben, ihr Leben lang zu schweigen und selbst vor Familienangehörigen mit ihren eigenen Männern, Frauen, Kindern, Müttern, Vätern nicht darüber zu reden. Und das ist auch eine Folge dieses Prozesses, dieses Weinstein-Prozesses, eine praktische Folge, dass viele Bundesstaaten in den USA gesagt haben, Moment mal, solche Vereinbarungen lassen wir nicht mehr zu. Opfer müssen, egal wie lange die Tat zurückliegt, müssen in der Lage sein, darüber zu reden, was Täter mit ihnen gemacht haben. Mhm. Und das Geld hat natürlich viele gelockt, sich zu solchen Vereinbarungen auch überhaupt hinreißen zu lassen. Sicherlich spielte Geld eine Rolle. Sicherlich spielte die Prominenz der Opfer eine Rolle, die dadurch ja Stärke sich gegenseitig gegeben haben auch und gezeigt haben, wir halten zusammen, wir sprechen für alle. Und das ist ja auch die Forderung der MeToo-Gründerinnen, die sagen, das waren jetzt die prominenten Fälle. Es gibt sehr viel mehr Fälle, die sind nicht so prominent, so viele Leute, die nicht so mächtig berühmt sind, reich sind, und für die muss das genauso gelten, und auf die müssen wir uns jetzt demnächst richten. Was mir auch eben noch durch den Kopf ging, auch als ich die sehr eindrucksvollen Schilderungen von Mai Nguyen gehört habe, dass dieser Prozess, der hier passiert ist in New York, der hier abgelaufen ist, dass dieser Prozess allen Opfern in aller Welt gezeigt hat, eure Vorwürfe, die haben vor einem Strafgericht Bestand. Das wird nicht einfach gehört und dann weggewischt, sondern es hat vor einem Strafgericht Bestand, auch wenn diese Vorwürfe schon so viele Jahre zum Teil zurückliegen. Sie verjähren einfach nicht in dem Fall. Und sie sind nicht weniger stichhaltig.
Frau Nguyen, darf ich Sie ganz kurz noch was fragen? Inwiefern war bei Ihnen Geld von Bedeutung? Brauchten Sie Geld, um vor Gericht zu gehen, oder haben Sie es auch mit einer Prozesskostenbeihilfe geschafft?
Ich brauchte kein Geld. Das liegt aber tatsächlich auch daran, also in Deutschland bekommt man, es gibt sogenannte Opferanwälte, und bis zu einem gewissen Grad, also ich war jetzt auf Landesebene, wir haben ja mehrere Gerichtsebenen, bis zu einem gewissen Grad ist das für Opfer kostenlos, wenn sie eben bestimmte Anträge stellen, und die können die Anwälte in der Regel stellen. Genau, das, was bei der Jani Tempel ist, ist eben einfach, dass es schon sehr viel höher gewandert ist.
Deshalb braucht sie das Geld.
Genau.
Antje Passenheim ist ARD-Korrespondentin in New York und ist uns zugeschaltet, und es gibt auch fast keine Probleme. Frau Passenheim, mit dem Urteil gegen den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein am Anfang des Jahres ist ja endlich ein Zeichen gesetzt worden gegen Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt. Der Mann sitzt jetzt für 23 Jahre im Gefängnis. Sie waren beim Prozess in New York dabei, und Sie sagen, fast nichts hat Sie in Ihrer Laufbahn als Korrespondentin mehr geprägt als diese Zeit. Warum?
Naja, es war jedenfalls eine der bewegendsten Ereignisse, die ich hier mitverfolgen konnte. In ihrer Tragik, Brutalität, in der Traurigkeit dieses Prozesses, aber auch manchmal in der Zerrissenheit. Denn ich muss sagen, niemand hat die Jury, diese Schöffen, diese Laien, hat sie beneidet um dieses Urteil. Denn es war durchaus nicht so, dass die Beweise nach all den Jahren klar auf der Hand lagen. Da gab es durchaus sehr viele Grauzonen, und das hat dieser Prozess gezeigt. Trotz solcher Grauzonen gibt es am Ende ein Urteil für Täter wie Harvey Weinstein. Von den mehr als 80 Frauen, die Weinstein ja sexuelle Übergriffe vorwerfen, zum Teil Vergewaltigung, fanden sich gerade mal 2 Frauen, die ihre Fälle durchfechten konnten oder wollten. Das war die Schauspielerin Jessica Mann, die er vergewaltigt hat, und seine Ex-Assistentin Mimi Haley, die hat er sexuell genötigt. Und die anderen Fälle waren zum Teil verjährt, oder die Frauen hatten sich auf einen Deal mit Weinsteins Anwälten eingelassen, oder die Fälle waren nicht justiziabel. Aber auch diese beiden Fälle, die hier vor Gericht waren in New York, die waren längst nicht so eindeutig, wie sie zunächst aussahen. Denn beide Frauen hatten auch vorher einvernehmliche Begegnungen mit Weinstein, auch sexuelle Begegnungen, die sie auch freiwillig hatten. Und sie hatten lange Kontakte, freundschaftliche Kontakte zu ihm. ihm. Und diese Opfer zu erleben, die Qual, über das zu sprechen, was dann das Ganze zum Kippen gebracht hat, was ihm widerfahren ist, zum Teil unter Tränen, das war mehr als bewegend. Aber auch diesen tiefen Fall dieses mächtigen, dieses kolossartigen, mächtigen Mannes zu verfolgen, der am Ende gebückt und krumm auf seinen Rollator gestützt jeden Morgen wie im Rampenlicht durch diese Reportertrauben schob, das war sehr bewegend. Bewegend auch, weil dieser Mann bis zum Ende gezeigt hat, Harvey Weinstein, ich fand mein Verhalten normal, ich habe nichts getan, ich habe niemanden zu irgendwas gezwungen, ich habe nichts falsch gemacht. Und das ist ja genau die Haltung, die viele haben in der Situation, in der MeToo-Debatte. Und genau damit ist er eben diesmal nicht durchgekommen.
Wie wirkt denn dieses ganze Urteil nach? Also beziehungsweise was hat sich nach der Anklage schon in den letzten Jahren in den Staaten getan? Hat sich überhaupt was getan? Hat sich großartig was verändert? Was spüren Sie da?
Ja, es haben sich viele Opfer erstmal ermutigt gefühlt, darüber haben wir eben ja auch schon geredet, ermutigt gefühlt, sich auch zu melden. Es steht ja bereits der nächste Prozess gegen Harvey Weinstein jetzt in Kalifornien an. Es hat sich in der Entertainment-Industrie jede Menge getan. Frauen trauen sich zu wehren. Sie haben die Chance, dass sie gehört werden. Es hat sich auch praktisch was getan. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Sogenannte Schweigevereinbarungen zwischen Tätern und Opfern, wo den Opfern Geld bezahlt wird, damit sie eben sich nicht melden, zu Worte melden. Das haben viele Bundesstaaten abgeschafft, verboten, zum Beispiel auch hier in New York ist das so. Es gibt einen Rechtshilfefonds, es gibt einen Folge-Hashtag von MeToo, Time's Up, also es ist Zeit, die Zeit ist rum. Die haben einen Rechtshilfefonds geschaffen für Frauen, für Männer ja auch, für Opfer von MeToo, die einfach Geld brauchen für die juristische Unterstützung. Und die Diskussion geht weiter. Die eine der Mitgründerinnen von MeToo, der wir sozusagen den Hashtag zu verdanken haben, der stammt nämlich von 2006, den hat Tarana Burke entwickelt, die sich dafür eingesetzt hat, dass der sexuelle Missbrauch von Afroamerikanerinnen mehr ans Tageslicht kam. Und die hat gesagt, das ist noch nicht das Ende der Bewegung. Harvey Weinstein war ein Symbol, der mächtige weiße Mann, der konnte verurteilt werden. Andere müssen es jetzt auch. Aber noch diesen Einsatz, wir müssen über die Systeme reden, die solche Verbrechen möglich machen. Diese Verbrechen, Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, sexueller Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, darum geht es ja hier. Und da müssen die Systeme verändert werden, auch da. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Da ist ja auch in Deutschland einiges in Bewegung gekommen.
Und da war dieser Kinofilm, der lief ja in den Staaten höchstwahrscheinlich viel früher als bei uns. Ich habe ihn, glaube ich, Anfang des Jahres gesehen, Bombshell, mit Nicole Kidman und Charlize Theron, heißt sie, ne?
Fox News.
Ja, genau. Die Geschichte von Fox News und diesem Chef Roger Ailes hieß er wohl, ne?
Genau.
Darf ich unsere anderen Gäste noch fragen, ob zufällig jemand diesen Film gesehen hat, Bombshell, Anfang des Jahres?
Nein.
Ich selber nicht, nein.
Herr Buchmann, Sie auch nicht. Gut, dann sind wir jetzt sozusagen unter uns. Aber ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie Gelegenheit haben, sich diesen Film irgendwann mal anzuschauen. Es lohnt sich wirklich, gerade vor dem Hintergrund MeToo, um sich mal ein Bild zu machen, was in diesem Fernsehsender damals alles abgegangen ist.
Ist sehr amerikanisch aber auch, ja.
Aber trotzdem,
in Deutschland, ja.
Ja, aber nachvollziehbar, muss ich sagen. Absolut nachvollziehbar.
Sehr nachvollziehbar, ja, absolut.
Ich wollte Sie fragen, welche Rolle spielt denn diese Debatte, MeToo mit allem, was dazugehört, Machtmissbrauch, im Privatleben der Amerikaner? Haben Sie da mal so ein bisschen reinriechen können?
Im Moment leider keine. Und ich muss auch sagen, Amerikaner gehören auch nicht zu den, also im Gros, ne? Ich meine, darf nie alles verallgemeinern, aber nicht im Gros zu den Menschen, die im Privatleben mit anderen über solche Sachen, solche intimen Sachen offen diskutieren. Das ist nicht so gang und gäbe. Aber natürlich hat es die Debatte wachgehalten. Wir haben ja gesehen, was es für ein öffentliches Interesse an diesem Prozess gab. Wie viele Trauben von Menschen da jeden Tag davor waren, wie das in der Presse wiedergespiegelt wurde. Also das hatte ein enormes Echo, natürlich über ganz Amerika hinweg, hier vom Osten bis hin zum Westen, wo ja der nächste Prozess stattfindet. Es haben zwei Sachen diese Debatte überlagert. Das eine ist Covid. Das Covid-Virus hat leider im Moment hier in den USA das MeToo-Virus völlig überlagert. Das, darüber spricht man im Moment hier nicht. Und auch der dritte Geburtstag des Hashtags spielt eigentlich keine Rolle so in der Öffentlichkeit. Corona hat, und davor warnt hier auch hier in New York UN-Generalsekretär Guterres immer wieder, Corona hat die Rechte von Frauen jetzt auch nicht gestärkt, denn die Isolierung, in die viele gekommen sind, die Arbeitslosigkeit durch die wirtschaftliche Not, das bringt viele Frauen in ganz schlimme Situationen in vielen Ländern der Welt, bringt häusliche Gewalt wieder als Thema nach vorne. Also weniger MeToo, sondern die andere sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und dann ist noch eine zweite Sache eben hier ja auch sehr lebendig gewesen in Amerika, in den USA in den vergangenen Monaten. Das waren die Proteste gegen Rassismus und Gewalt. Und auch da sagt die Mitbegründerin von MeToo, Tarana Burke, diese beiden Debatten, MeToo und Black Lives Matter, die sind miteinander verwandt, denn die Muster sind dieselben. Sexuelle Gewalt, rassistisch motivierte Gewalt, das sind dieselben Muster, das ist systemisch. Und da kann alles nur durchbrochen werden, wenn sich generell in der Gesellschaft etwas ändert. Und die sind verwandt, das eine befeuert wieder das andere. Und ja.
Darf ich kurz auf eine Studie verweisen? Und zwar eine Studie der Wirtschaftswissenschaftlerin Leon Atwater und Rachel Sturm im vergangenen Jahr. In dieser Studie gab einer von 5 männlichen Befragten an, eher ungern attraktive Frauen anzustellen. Jeder 4. männliche Teilnehmer der Untersuchung gab an, Treffen unter 4 Augen mit weiblichen Kollegen zu meiden. Was ist damit erreicht? Haben wir uns damit vielleicht auch ein Stück weit selbst ein Bein gestellt?
Die Frage geht an mich.
An alle. Ich, wenn Sie jetzt gleich antworten wollen, gerne. Ich würde auch die Frau Brandt nochmal fragen wollen, gleich danach.
Ich würde sagen, zum Teil haben wir das. Das ist ja eben auch der zweite Teil der MeToo-Debatte, dass wir uns alle fragen müssen, wie weit gehen wir, bevor es unnatürlich wird, bevor unser Umgang miteinander unnatürlich wird. Mhm. Und inwieweit sind wir zum Teil auch, egal ob männlich oder weiblich, provozieren wir zum Teil auch Reaktionen, die dazu führen, dass es zu MeToo, dass es zu sexueller Belästigung kommt, ohne dass wir es wissen, ohne dass uns das bewusst ist. Und das ist die zweite Frage, dass viele eben sagen, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir dadurch keine Über-Political Correctness erzeugen, die es uns nicht mehr möglich macht, normal miteinander umzugehen.
Genau, da reden wir später nochmal ganz ausführlich drüber. Frau Brandt, wie ist das in Ihrem Verantwortungsbereich? Haben Sie sowas schon mal gespürt, dass Männer so reagieren könnten?
Ja, ganz am Anfang, als ich vorhin beschrieb, wie wir miteinander arbeiten wollen, diskutiert haben, erinnere ich mich an mehrere Meetings, wo Männer, und das war eine merkwürdige Mischung aus nicht damit spielerisch umgehen, wie sie sich Frauen gegenüber verhalten wollen, als eine Art von Provokation, im Gegensatz aber zu einem echten Prozess des Fragens, eben des Definierens, wie und wo soll ich mich hinsetzen, wie ergeben sich Sitzordnungen. Es sind ja manchmal wirklich die ganz kleinen Themen, die schon Machtverhältnisse scheinbar klar machen, wer gibt wann wem das Wort. Das Thema ist ja so vielfältig und gipfelt im sexuellen Missbrauch, ist aber in den vielen Schattierungen, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig. Und ja, da habe ich eine gewisse Unsicherheit bemerkt. Wenn wir jetzt allerdings sagen würden, oh Gott, jetzt haben wir es sozusagen selber uns eingebrockt, dass es jetzt zu political correct wird, da glaube ich, sind wir weit entfernt davon, sondern würde uns eher als Frauen weiterhin dazu ermutigen wollen, sehr direkt und klar zu formulieren, wie wir betrachtet werden wollen und wie wir möchten, dass mit uns umgegangen wird, nämlich auf Augenhöhe.
Aber ganz im Ernst, wenn Sie denn so verunsicherte Männer vor sich haben, denn sowas gibt es ja auch, hatten Sie schon mal einen Moment von Mitleid?
Nö. Ehrlich gesagt ist das eine Vokabel, die mir diesbezüglich nicht einfällt. Ich weiß, ich war auch in dem Jahr in Los Angeles unterwegs, als es die Kunde machte, oh Gott, geh nie mit einer Frau in einen Fahrstuhl, weil du weißt nie, was danach über dich erzählt wird oder was passiert oder ähnliches.
Aber muss man Männer dann nicht auch ein bisschen verstehen, wenn sie, weil das sind ja dann offensichtlich...
Ich verstehe Männer immer und überall, ehrlich gesagt. Deswegen ist so Mitleid von Männern, ich finde, sie sind ja Human Beings. Und ich persönlich mag auch sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber die Vokabel Mitleid wäre eben nicht eine Vokabel. Nee, ich glaube, dass wir das alles miteinander lernen müssen, wie wir unverkrampft auch weiterhin umgehen müssen. Meine Beobachtung ist eher, dass uns der Corona ein bisschen hilft, weil die Frage, die Filmbranche in sehr speziell ist ja sehr dafür bekannt, von Umarmungen, Küsschen hier und Küsschen da, die vielleicht auch manchmal falsch sozusagen zu interpretieren sind. Und dieser Abstand, der uns alle virusbedingt und pandemiebedingt uns zwingt, ein bisschen mehr auf Abstand zu kommen, schafft eine andere Realität, die vielleicht nicht besser ist, aber zumindest in dieser Frage auch hilft, weil man auf Abstand steht.
Frau Nöhn, Sie wollten gerade auch noch was sagen zu unserem Thema heute Abend. Genau. 3 Jahre MeToo.
Ich würde gern beim Thema Political Correctness nochmal einsteigen.
Ja.
Weil ich finde es immer ganz spannend, weil das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder aufkommt, wenn ich mit Menschen spreche, ganz besonders eben mit Männern. Und ich finde da einfach spannend, das Bild von einem Panel zu benutzen. Ja, also ich meine, wir haben vorhin in der Umfrage mit der sehr großen Bandbreite gehört, dass es eben auch Dinge gibt wie, naja, man greift dann eben einer Frau an Po bei der Begrüßung und sagt, oh, du hast einen schönen Knackarsch. Ne?
Also, aber ich kann mich an die Zeiten auch erinnern, wo das so war. Glauben Sie es mir.
Mhm, ja. Und dass wir einfach quasi eine ganze Zeit lang in einem Pendel waren, also wenn wir ein Pendel benutzen, dass wir ganz lange in einer Spanne waren, die nicht so achtsam mit unseren körperlichen Grenzen waren. Ja, also bleiben wir mal auf der Körperebene, die ist messbar und sichtbar. Und dass wir jetzt eben in das andere Pendel schlagen erstmal, wo erstmal alle unsicher sind. Das ist erstmal neu und muss ich jetzt irgendwie aufpassen und was mache ich denn jetzt genau? Und klar, eine Unsicherheit schafft irgendwie auch erstmal, okay, mache ich Witze drüber oder wie gehe ich jetzt um? Und ich finde das Spannende, das Pendel eben in der Mitte, also die Balance wieder zu finden, und das entsteht durch Gespräch und genau das, was die Frau Brandt auch gerade gesagt hat. Ja, in dem Moment, in dem man miteinander spricht und rausfindet, was ist denn in Ordnung, was ist denn die Grenze, was ist denn der Konsens, was ist denn okay bei der Begrüßung. In dem Moment, finde ich, entsteht der neue Raum, der jetzt gerade wachsen darf.
Und wie Männer sich fühlen nach 3 Jahren MeToo, dazu haben wir eine Umfrage gemacht und die hören wir dann später in der Sendung.
Okay, das war der erste Teil des Radio-Interviews beim MDR Sachsen. Übermorgen kommt Folge Nummer 2 raus. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du die Folge hörst. Und wenn du noch ein bisschen Input von mir haben magst zum Thema Trauma, hol dir total gerne mein kostenloses E-Book, das Trauma-Kit. Das kannst du in den Shownotes runterladen unter meingyn.de/links. Dort kannst du dir das E-Book einfach runterladen und dich ja, ganz entspannt nochmal ein bisschen mehr mit dem Thema Trauma und Flashbacks auseinandersetzen. Bis dahin, deine Mai. Ciao.